Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 22, Money Talks. Heute mal mit Vereins- und Wirtschaftsrecht. Zu Gast Olaf Schupitzinski. Wir kürzen das hier ab und ich darf Schubi sagen. Schubi, du vereinst Wirtschaft, du vereinst Vereinsarbeit, du vereinst Kümmern, um dass jeder satt wird und du vereinst auch Kümmern, dass jeder Sport treibt. Darüber will ich mit dir heute sprechen. Herzlich willkommen. Wir fangen mal mit 5 einfachen Fragen an.
Wunderbar.
Danke dir. Aus Rot und Blau wird welche Farbe?
Ja, normalerweise grün, wenn man die beiden zusammen mischt. Ja. Das ist sicherlich richtig, ja. Die Frage ist hochinteressant und im Moment total aktuell. Ja, sicherlich ist das Bestreben da, diese beiden Vereine, diese beiden Traditionsvereine. Ja. Aus Preetz zusammenzuführen.
Da gehen wir gleich nochmal
genauer drauf ein. Wenn wir dann tatsächlich jetzt, wenn wir das diese beiden Farben in einen Pott mischen, dann würde da tatsächlich grün rauskommen.
Ja, das fühlt sich aber komisch an, ne?
Ja, das fühlt sich sicherlich, na, was heißt komisch, kann sich das nicht anfühlen, aber es ist dann klar so, wenn man in dieser ländlichen Gegend wohnt und weiß, dass blau der Preetzer TSV ist, rot die FT Preetz und grün die SG Küren, ja, dann kann man sagen, ja gut, okay, das fühlt sich schon, es fühlt sich schon komisch an. Ja. Aber der Hintergrund dieser Geschichte, diese beiden Vereine zusammenzuführen, hat einen ganz anderen Grund. Ja. Und eigentlich ist es unwichtig, welche Farbe da rauskommt.
Okay. Wir gehen da gleich genauer drauf ein.
Ja, okay.
Machen wir gleich nochmal. Was liebst denn du an Logistik?
Naja, gut, okay, das ist nun mein Steckenpferd. Also sag mal, ich bin eigentlich der geborene Disponent. Ja. Ich betreibe diesen Beruf schon seit über 30 Jahren. Bei 2 Firmen, einmal bei Nagel über 22 Jahre, jetzt bei Wemmers mittlerweile auch schon fast 10 Jahre jetzt. Ja. Das heißt also, das ist meine Berufung. Also da in großen Dimensionen, wir haben mittlerweile 280 LKWs auf der Straße, ja. Teilen uns das durch 3 Hauptdisponenten und 2 Zuarbeiter. Einer von diesen Hauptdisponenten bin ich, macht den gesamten nordeuropäischen und osteuropäischen Raum, inklusive Ostdeutschland und Süddeutschland, Italien. Das ist meine Berufung, das ist meine Bestimmung.
Ja, da kommen wir gleich nochmal auf die Herausforderung. Mehr Ballsportarten oder so Turn- und Leichtathletik? Was ist so deins?
Naja, gut, okay. Sag mal, vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren, da war na klar der Ballsport absolute Nummer 1. Ich habe ja nun auch ganz, ganz lange, 17 Jahre lang habe ich die C-Jugend trainiert. Ja. Davor habe ich fast 35 Jahre Fußball gespielt. Das heißt also, ich bin mit dem Ballsport aufgewachsen und wie du vorhin schon gesagt hast, wenn dann 15-Jährige bei dir ankommen oder so und Legosteine kauft, um die anschließend wieder zu verkaufen, so gab das eigentlich für mich ab dem 4., 5. Lebensjahr nur Fußball. Ja. Morgens vielleicht Kindergarten, nachmittags Schule, wie auch immer. Und dann, wenn das zu Ende war, dann war Fußball Nummer 1. Wir haben ja so viel Straßenfußball gespielt, also gerade bei uns in Kleinküren. Das halbe Dorf war grundsätzlich nachmittags auf dem Sportplatz. Ja. Jetzt hat sich das mit der neuen Position, die ich habe, als erster Vorsitzender des Preetzer TSV, ist zwar der Ballsport auch noch immer da, die Handballabteilung, Fußballabteilung, das sind na klar große Abteilungen, die wir haben, aber die größte Abteilung, die wir haben, ist Gesundheitssport-Reha. Ja. Und da sieht man auch eine andere Konstellation auf einen zukommen und der Ballsport geht so ein bisschen ins Hintergrund und in erster Linie ist nachher so dieser Gesundheitssport, den wir da anbieten und gerade jetzt mit den neuen Herausforderungen, die wir haben, mit dem ehemaligen Queens, was wir zusammenbringen wollen, da kommen schon große Aufgaben auf uns zu und da muss man sich schon dann da reinarbeiten.
Ja, glaube ich dir. Das ändert sich rapide, ne? Ja. Einfache Frage, Wein oder Bier?
Bier. Hm. Bier gehört ganz... Ja, also an erster Stelle. Wein trinke ich auch. Zu ganz gewissen Anlässen trinke ich auch tatsächlich einen Rotwein. Ja. Aber wenn du mich jetzt irgendwo einladen willst oder so, dann steht eigentlich Bier ganz oben.
Sehr gut. Dein Lieblingsverein ist?
Ja, was heißt dein Lieblingsverein? Also der Lieblingsverein ist ein kleiner Preetzer TSV. Mhm. Steht außerhalb jeder Frage. Du sprichst ja sicherlich auf den Bundesliga-Verein an. Da gibt es eine Sympathie zum FC Bayern. Ja. Der besteht aber tatsächlich schon seit ganz, ganz junger Zeit und hat na klar in den Ursprung Anfänge, hat das 68, 69, 70, 71, 72, 73, als der FC Bayern schon sehr, sehr
Detmar Kramer war Trainer.
Ja, genau, erfolgreich war, will ich mal so sagen. Aber die eigentliche Geschichte ist, dass 1974 die Nationalmannschaft sich ja in Malente zur Weltmeisterschaft vorbereitet hat, in der Deutschland war. Und zum gleichen Zeitpunkt ist bei uns das Stadion eingeweiht worden.
Okay. Beim Preetzer TSV? Beim,
ja,
oder Kühen?
Nee, das Stadion in Preetz.
In Preetz.
Gehörte ja noch nie dem Preetzer TSV, genau, ist ein städtisches Stadion, aber das wurde 1973 gebaut, also 72 angefangen zu bauen, 73 Anfang 74 festgestellt, fertiggestellt, und im Rahmen dieser Einweihung, will ich mal sagen, war damals Paul Breitner bei uns und hat uns trainiert. Und zu dem Zeitpunkt war ich der Jugendspieler, und genau mein Jahrgang durfte unter Paul Breitner eine Trainingseinheit auf dem neuen Rasen des Stadions betreten. Oh. Und da Paul Breitner nun vom FC Bayern kam, hat man eigentlich die Sympathie zum SC Bayern gefunden. Und der ist bis jetzt auch da. Wobei ich eigentlich im Grunde genommen auch differenzieren möchte. Ich bin kein Bayern-Fanatiker.
Ja.
Ich bin Sympathisant.
Ja.
Ich mag die Mannschaft ganz gerne, und es freut mich, wenn die gewinnen. Aber ich kann da auch gut mit um, wenn die mal verlieren.
Ja. Bei mir ist das so, international finde ich die Mannschaft überragend.
Ja.
National fehlt mir einfach was. Und nicht das Spielerpotenzial. Die können alle hervorragend buffen. Ja. Die sind alles nette Leute da. Ich habe da gar kein Problem mit. Aber diese Einöde des Spitzenreiters.
Ja.
Daher hängt mein Herz eher an Dortmund. Die schaffen es nicht.
Als Zweite, ja.
Ja, die schaffen es nicht. Aber ich habe das neulich gelesen. Dortmund hat den Etat im Abstand zu den Bayern ein Drittel nur des Etats. Das heißt, du musst aus ein Drittel oder zwei Drittel ist der Etat größer bei Bayern. Und der Abstand vom letzten der Bundesliga zu Dortmund ist genauso groß wie von Dortmund zu Bayern.
Ja.
Also da sieht man mal, das ist halt eine Macht, die auch dann sportlich nicht erreicht werden kann. Ne?
Das sieht man ja auch daran, dass der FC Bayern ist ja in sich gewachsen. Und sag mal, das ist dann, kommt nicht von ungefähr mit 68, 69, 70, wo sie auch schon dreimal hintereinander deutscher Meister geworden sind, was damals noch eine Sensation war.
Ja.
Ähnlich wie Real Madrid, die dann endlich mal die Schwelle der Champions League unterbrochen haben und dann dreimal hintereinander Champions League Meister geworden, was ja auch nie ging, aber auch mit einer Mannschaft, die na klar wahnsinnig viel Geld gekostet hat.
Ja.
Aber bei Bayern oder so baut das na klar auf oder so. Ne? Deswegen hatte ich nur mal so einen Spruch mal nebenbei, als Uli Hoeneß sich mal über 1899 Hoffenheim mal ausgelassen hat. Und er dann, ich weiß nicht, ob das damals Trainer war oder ob das selbst Hopp war, ne, wo er dann sagte, 1899, Hoffmann, wo wart ihr denn die letzten 100 Jahre?
Ja,
das war da klar so eine Geschichte, aber da ist da klar Bayern gewachsen und dann klar ganz oben, obwohl man ja auch ganz knallhart sagen muss oder so, ist da kein Gründungsmitglied der Bundesliga.
Nee, genau.
Ne, das haben die nicht geschafft.
Nein, genau.
Aber danach sind sie na klar zu einer Macht aufgestiegen oder so, die schon seinesgleichen sucht. Und ich denke mal, wir sind jetzt auf einem guten Weg, das 11. Mal in Folge, deutscher Meister zu werden, auch wenn Dortmund vielleicht ein bisschen noch stichelt, aber die verlieren ja immer mal ein Spiel, wo man keiner mit rechnet.
Ja, und ich glaube, das ist eher diese Übermacht, die ich ein bisschen blöd finde. Das hat aber mittlerweile nichts mehr mit Antipathie zu tun, sondern der Respekt vor dem, was die da machen, in welcher Professionalität die das machen, der ist schon riesengroß. Also das muss ich schon sagen.
So. Doch, und das ist gestrickt, und das hängt sicherlich in der Neuzeit auch an Karl-Heinz Rummenigge und an Uli Hoeneß, da bin ich mir 100% sicher. Wenn die beiden nicht da gewesen wären, dann wäre auch Bayern, glaube ich, nicht zu dieser Dynastie aufgestiegen.
Ja,
ich glaube, die beiden haben da schon sehr, sehr groß. Und ich hatte gerade die Dokumentation von Paul Breitner gesehen, den hatte ich nachher so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber der hat ja auch damals in dieser Geschichte mitgearbeitet. Mhm. Also der ist ja bis 80, 81, 82 ist der ja wirklich, da hat der ja gepowert. Ne? Mhm. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Also,
obwohl du Glück hast, dass du ihn nicht kennengelernt hast, als er bei Eintracht Braunschweig gespielt hat.
Nee, aber ich weiß, dass er da war. Ein Jahr. Er war tatsächlich ein Jahr da.
Ich weiß, dass er wegen Geld dahin gegangen ist. Und ich glaube, Eintracht Braunschweig war der erste Verein, der Werbung getragen hat.
Ja, von Mast, ne?
Von Jägermeister, der Werbung getragen hat. Und sie sich dadurch Spieler wie Breitner leisten konnten. Hat ja auch nur ein Jahr gehalten. Ich glaube, er kam aus Madrid oder so.
Ja, genau. Und dann ist er in Braunschweig gewesen und anschließend ist er dann von Uli wieder überredet worden,
zu
Bayern gegangen. So. Und da, sag ich mal ganz ehrlich, da habe ich eigentlich diesen Stellenwert von Paul Breitner habe ich damals eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen.
Mhm.
Aber ich habe jetzt die Dokumentation von ihm gesehen Und ich bin, also zum einen war ich überrascht, aber zum anderen war ja, das ist ja hellauf begeistert, was der alles gemacht hat. Mhm. Wahnsinn, der ist ja, der hat ja nachher zum Schluss auch noch dafür gesorgt, dass ein Trainer entlassen wird und dass der richtige Trainer für die kommt. Und das ist ja.
Ja. Also. Ja, ich glaube, er hat, also die Dokumentation habe ich nicht gesehen, aber das, was ich von ihm weiß, man hat ihm nicht so widersprochen. Er hat was gesagt und das hat man dann so gemacht. Ja, genau. Diese Macht hat er irgendwie immer gehabt. Und ja, genau. Es gibt ja so Leute, die haben so einen gebührenden Führerinstinkt, sag ich mal, für eine Mannschaft oder so. Und klar, wenn so einer sagt, der Trainer muss weg, dann ist dann für einige Leute schwer zu argumentieren. Mhm. Und der hätte vielleicht auch nicht weitergespielt. Ne?
Ja, genau. Genau. Also das war ganz gut geschrieben.
Ja. Doch. Ja, wenn du sagst, du hast die Hälfte oder du hast Logistiker oder Disponent durch und durch, da gibt es ja so für mich in der Vorbereitung große Herausforderungen. Weißt du, die Führung als Disponent ist so, so, so und so machen wir das und muss das da klar delegieren. Vereinsarbeit ist ja was ganz anderes, ne?
Ja, aber es hilft. Also mal so diese Grundausbildung, die ich gehabt habe, und ich bin ja erst als Quereinsteiger reingegangen. Ich habe ja bis zu meinem 25. Lebensjahr bin ich ja zur See gefahren und bin ja dann erst wieder zurück in den aktiven Sport zurückgekommen zum BZTSV. Und habe dann noch ein paar Ausflüge gemacht nach Altenholz und zu Komet, und in Küren habe ich auch mal ein Jahr gespielt oder ein halbes Jahr gespielt. Das hat aber im Grunde genommen bin ich immer wieder zu den Wurzeln zurück, immer wieder zum BZTSV zurück. Aber dieses logistische Denken, das, was man ja im Beruf eigentlich 8, 9, 10 Stunden am Tag macht und auch darüber hinaus am Wochenende, das kommt mir jetzt unheimlich zu Hilfe. Denn es gibt immer mal Konflikte, die gelöst werden müssen. Es gibt immer mal Überschneidungen von irgendwelchen Hallenzeiten oder von vereinsinternen Geschichten oder so, die man mal regeln muss, wo man mal schnell mal ein bisschen, jonglieren muss mit Zeiten und mit Gespräche zu den Übungsleitern, die ich dann auch wieder als Mitarbeiter sehe, denn ich habe ja auch Kontakt zu den Fahrern. Und ich habe eigentlich im Grunde genommen die letzten 32 Jahre gelernt, dass man eigentlich immer mit einem Guten auskommen soll. Es ist ein Geben und ein Nehmen, was man braucht. Und das ist gerade bei den Fahrern so. Es gibt immer mal die Situation, wo ein Disponent mal einen Fahrer braucht, weil noch ein neuer Auftrag dazugekommen ist, der vielleicht so nicht eingeplant gewesen ist. Und dann muss man halt ein gutes Verhältnis zum Fahrer haben, um zu sagen, so, ich weiß ganz genau, du wolltest Freitag zu Hause sein, aber das wird jetzt erst Samstagmorgen. Und wenn dann keine Gegenwehr kommt, aber es gibt auch die andere Geschichte oder so, wo der Fahrer dann halt mal anruft und sagt, du, ich muss mal Freitagmittag zu Hause sein, wo man dann auch alles daran setzt, dass der Fahrer dann auch Freitagmittag zu Hause ist. Und so sehe ich das eigentlich auch beim BZTSV. Wir sind einmal sehr, sehr gut aufgestellt, was den geschäftsführenden Vorstand im Moment angeht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch mit Rolf Müller als alter Herr, schon lange Erfahrung, mittlerweile schon 22 Jahre zweiter Vorsitzender. Gefühlt immer zweiter Vorsitzender. Aber wir haben auch mit Sven Logistiker dabei, der auch unheimlich powert. Wir haben mit Hans Gothmann ja einen sehr, sehr guten sportlichen Leiter gefunden. Und mit Rainer haben wir auch, was die Finanzen angeht, und mit Dennis Seidler auch noch einen gefunden, der auch den Jugendbereich abdeckt. Da sind wir alle sehr gut aufgestellt. Aber insgesamt gesehen oder so, und das weißt du ja sicherlich auch, ich habe ja mein Homeoffice habe ich ja ins Geschäftszimmer geholt. Und es ist super zu kombinieren. Und es geht auch nur so. Also ich könnte diese Position überhaupt nicht mit meinem Job verbinden, wenn ich nicht in der Geschäftsstelle sein würde. Mhm. Wenn ich also quasi weiterhin, so wie es ja noch vor Corona war, 2019, da war Homeoffice nicht denkbar. Nee. Und auch wenn wir es mal angesprochen haben, ist es immer wieder verneint worden und sagen, nein, der Disponent gehört am Arbeitsplatz in Hamburg, der gehört ins Büro, da gehört der Kontakt zu den Mitarbeitern, die im Büro sind, da gehört der Kontakt zu den Fahrern, da gehört der Kontakt zu den Kunden. Das war ja damals noch Customer Service. Das ist ja eigentlich im Grunde administrative Aufgaben plus den Kontakt zu den Kunden. Ja. Da haben wir damals Kundenbetreuung zugesagt. Das ist ja jetzt ein Oberbegriff geworden. Das heißt jetzt Customer Service. Der verbindet das alles. Und wenn das 2019 mit Corona, sicherlich hat Corona hat sehr, sehr viel Leid über die Menschheit gebracht und sicherlich auch Entbehrnisse und auch Neuerung, aber hat aber auch Neuerung gebracht. Wenn Corona nicht gekommen wäre, wäre ich nicht erster Vorsitzender vom BZTSV geworden. Weil das ging nur damals, weil ich war zu Hause und konnte Homeoffice zu Hause machen. Und somit ist diese, hat sich der Kreis geschlossen, um auch den ersten Vorsitzenden beim Preetzer TSV zu übernehmen. Denn da muss man sich ganz ehrlich sein, also das, was wir in den letzten 3-4 Jahren beim Preetzer TSV durchgemacht haben, das ist normalerweise im Ehrenamt überhaupt nicht mehr zu lösen.
Nein.
Das kann man nicht.
Ja. Ich habe das ja nur rudimentär begleitet, aber ich habe hier ja auch Runden mitgehabt, wo ich dann so gemerkt habe, mein lieber Herr Gesangsverein, von Mitgliedern, die andere Konzepte wollen, von Mitgliederschwund, von Kassen, die nicht unbedingt so gefüllt sind, zumindest nicht jede Spartenkasse ist so gefüllt, ja. Von irgendwie vielen Angeboten, die irgendwie so kommen, wie, weißt du, so KMTV, ja. So Modelle hat, wo jeder das machen kann, wo er meint, so, wo du eher so nachfragen musst, das ist schon eine Herausforderung.
Ja.
Also, und das hat ja nicht mit dem Sportverein an sich zu tun, sondern mit unserem Verhalten, wie wir Sport machen wollen.
Genau. Da hat sich dann klar sicherlich auch was geändert oder so, gerade die Präventionskurse, die wir anbieten oder so, da mussten wir uns dann klar auch umstellen. Und gerade ich sag mal aus der Fußballabteilung, ich war eigentlich immer auf der Sonnenseite des Lebens beim Preetzer TSV mit der Fußballabteilung, also ob das nun Jugendfußball war oder ob das auch Seniorenfußball war. Ich habe ja auch noch die schöne Zeit miterlebt, wo die Liga dann, also nicht nur die C-Jugend und die B-Jugend in der Schleswig-Holstein-Liga gespielt haben, sondern auch noch die Liga in der Schleswig-Holstein-Liga gespielt hat. Und eigentlich war der Fußball, das war immer so dieser gewisse Stellenwert, obwohl ich kenne diesen Ausdruck, ne? Der Fußballabteilung, die erste Herrenmannschaft, das ist das Aushängeschild des Preetzer TSV.
Ja, ja.
Das kenne ich noch, das habe ich zu meiner aktiven Zeit auch miterlebt. Und
das
auch,
fand man auch richtig. Ne?
Und mitgelebt.
Ja.
Jetzt als erster Vorsitzender sehe ich das aber ein bisschen anders. Wir haben ja 28 aktive Abteilung und sag mal zur großen Zeit, also Handballabteilung, Tischtennisabteilung im Moment in der Regionalliga.
Ja.
Dann haben wir bis vor kurzem ja noch die Minigolfabteilung, die mal in der Bundesliga gekickt hat. Wir haben damals die Korbballer gehabt, die in der Deutschen Meister sogar gewesen sind und sogar mit in der deutschen Liga gekickt hat. Also ich sehe das jetzt als erster Vorsitzender ein bisschen anders, aber na klar kann ich das nicht wegdenken, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Aber gerade die Präventionssektor und gerade der Gesundheitssport. Und das sind auch die Herausforderungen, die wir im Moment haben. Die Ballsportabteilung, die laufen. Die haben auch sehr, sehr gute Abteilungsleiter. Aber das, was im Moment die Herausforderung des Preetzer TSV darstellt, das ist einmal der Gesundheitssport, der Reha-Sport, dann die Präventionskurse. Und was uns da an den Rand der Unmöglichkeit bringt, das sind die ungenügenden Räumlichkeiten, die wir haben. Das heißt, wir haben jetzt ja schon mal gegensteuert vor anderthalb Jahren oder vor 2 Jahren mittlerweile. Und haben das Kanuheim dann umgebaut. Das hat in der Kanuabteilung nicht jedem gefallen.
Nein.
Wir haben da auch ein bisschen Gegenwind gekriegt. Aber wir haben uns mal durchgesetzt und haben gesagt, wir brauchen diesen Raum. Wir müssen jetzt neue Kurse anbieten und wir müssen den Gesundheitssport fördern. Dadurch haben wir das Kanuheim, die Gastronomie da rausgerissen, haben da neuen Boden reingemacht, neue Wände reingemacht, neue Lichter reingemacht und haben da jetzt einen eigenen Raum für uns geschaffen, so dass wir also mehr Möglichkeiten haben. Und das kommt uns jetzt, na klar, durch die Übernahme von Queens, kommt uns das jetzt entgegen. Da sind wir jetzt in der Aufbauphase, in der Umbauphase. Die Geräte sind erstmal eingelagert, aber auch nur noch 14 Tage. Und dann werden sie gestellt und ich hoffe, da zum 3.4. Montagmorgen um 8:30 den Startschuss geben zu können, dass wir dann also auch mit diesem Zirkel, wir nennen das Power Circle, dass wir damit starten können. Aber das sind die Herausforderungen, die wir im Moment haben.
Mhm.
Ne, wir müssten eigentlich im Grunde genommen jetzt schon anfangen, neue Räumlichkeiten zu suchen, um noch mehr Gesundheitssport anzubieten.
Mhm. Ja. Räumlichkeiten finden ist, glaube ich, die Herausforderung. Da musst du eher an Bauen denken und das ist noch die nächste Herausforderung.
Genau.
Du weißt, du hast da die Fusion ja schon angesprochen. Die Fusion findet ja aus mehreren Gründen statt. Also ich habe in Kunzhagen Fußball gespielt und dann hieß es immer, in Schleswig-Holstein gibt es 3 große Vereine. Das war irgendwie Pinneberg, war immer ganz vorne. Dann kam, glaube ich, schon Preetz und dann kam Kunzhagen. Wir hatten irgendwie alle so über 5.000 Mitglieder. Das ist ja vorbei, sage ich mal. Zumindest in Kunzhagen ist es vorbei und hier ist es vorbei. Aber wir müssen natürlich die Angebote ändern und gerade so Vereine wie die FT brauchen ja auch wahnsinnig viel Führung und dann natürlich auch Geld und Angebote. Und dass das heute nicht mehr geht, ist irgendwie verständlich in einer Stadt, dass man das zusammenführen muss.
Ja.
Aber in Kunzhagen gab es nur diesen Verein. Weißt du, in Preetz bin ich hier, es gibt die Roten und die Blauen und die haben auch nichts miteinander zu tun. So, dann gab es Spielgemeinschaften. Und heute, so für mich, denke ich, ist so das Einfachste, man führt die zusammen. So, aber da gibt es natürlich Hindernisse, die mehr mentale und vielleicht politische oder soziale Gründe haben, als nur, wir führen die einfach zusammen, nur organisatorische.
Ja, also einmal muss ich dich korrigieren oder so, der Preetzer TSV war nicht im 5000er-Bereich, sondern dass die höchste Mitgliederzahl war mal ein bisschen mehr wie 4000, also sag mal irgendwas, also sag mal zwischen 4 und 4100. Okay. Das war mal die höchste Mitgliederzahl, die wir hatten. Damals aber auch noch ehrenamtlich geführt, das muss man auch noch dazu sagen. Das ist auch etwas, worüber man sich bei einer Verschmelzung mit der FDP jetzt Gedanken machen muss, ob man das wirklich noch im Ehrenamt machen kann. Die neue Satzung, die wir jetzt gerade am Ausarbeiten sind, die sieht auch einen angestellten Geschäftsführer vor. So dass wir also auch da müssen wir uns einfach neu aufstellen. Da müssen Leute hin, die vielleicht auch Sport studiert haben oder die Entwicklungssport auch studiert haben, so dass man da in die neuen, da, was gibt es alles, was man fördern kann? Was gibt es alles, wo man Fördergelder beantragen kann? Ob das nun der Kreissportverband ist oder ob das der Landessportverband ist, den wir haben, auch bis hoch zum Bundessportverband oder so, dass wir da sagen, gut, okay, wir wollen Fördermittel haben. Du hast es eben gerade schon angesprochen, selbst ja klar, die Fusion mit der FD Preetz birgt nicht nur Freude, sondern auch viel, viel Arbeit. Mhm. Denn da sind ja schon seit zweieinhalb Jahren mittlerweile, gibt es ja verschiedene Kommissionen oder verschiedene Partien, die dafür sorgen, dass das alles zusammenkommt, ob das nun Finanzen sind oder ob das die Plätze sind, also die also die beiden Standorte, will ich mal so sagen. Den Standort in der Lindenstraße und den Standort oben am Fichteplatz. Wie man die zusammenbekommt und auch in welcher Konstellation man das zusammenkriegt. Also es gibt tatsächlich schon Gedanken im Moment, dass es vielleicht an der Lindenstraße weitergeht. Mhm. Würde dann aber auch beinhalten, dass dort ein Neubau gemacht wird. Also neues Verwaltungsgebäude, wo denn eigentlich auch eine Bürgerbegegnungsstätte rein soll. Wo na klar sehr viele kleine Übungsräume rein müssen, alle so, dass man, sag mal, so zwischen 15 und 20 Sportler da unterkriegt, ob das nun im Yoga-Bereich ist, ob das im
Corona-Sport.
Zumba, alles, was dazu kommt, das sind so die Sachen, die wir einfach machen müssen. Und da müssen wir also auch wirklich drauf hin. Und wir spielen ja sogar mit dem Gedanken, eine eigene Mehrzweckhalle zu bauen. In der Größenordnung der Blenfordhalle. Da könnte man dann auch noch darüber hinaus noch mit dem DFB sprechen oder so, auch mit Handball verbunden oder sonst irgendwas, dass man da so auch große Turniere da austragen lassen kann, der den Nachwuchs fördert. Denn da müssen wir auch sehen, es ist im Moment so, von der Sonnenseite des Nachwuchs sind wir weg, sowohl bei unserer Handballabteilung, auch bei unserer Fußballabteilung. Da haben wir schon gegengesteuert vor drei Jahren mittlerweile und haben den Jugendförderverein gegründet, der sich aus den Vereinen Kühen, Schellhorner Gilde, FD Preetz und dem Preetzer TSV zusammensetzt. Da haben wir schon gegengesteuert und es ist trotzdem in dieser Saison nicht gelungen, eine B-Jugend und eine A-Jugend zu stellen. Das heißt also, wir versuchen da jetzt händeringend im nächsten Jahr zumindest eine B-Jugend wieder auf die Beine zu stellen. Und es sind auch Bestrebungen angesagt, dass wir zumindest eine A-Jugend wieder kriegen. Aber du weißt, wenn man jetzt wieder neu anfängt, fängt man in der Kreisklasse an. Das ist unheimlich schwierig. Aber da ist der Jugendförderverein ist da recht redlich und kriegt dann klar volle Unterstützung von uns. Ja.
Weil ich habe mir das Nachwuchszentrum, das Leistungszentrum bei Holstein Kiel angeschaut. Hatte das Glück, dass jemand sagte, komm, wir zeigen das mal. Und wenn du denn siehst, wer da mal war und wer sieht, wie das auch stattfinden kann, das hast du so mit deiner Halle beschrieben, das hast du so mit dem Drumherum beschrieben, dann ist das schwer, ambitionierte Sportler wieder aufs Dorf zu kriegen.
Ja.
Weil da siehst du schon, dass es einfach große Unterschiede einfach in der Betreuung gibt. Ja. Ich habe mir auch beim THW diese neue Halle angeguckt, die in Altenholz steht. Da ist alles, ne? Da hast du medizinische Räume, da hast du... Wir reden hier auch von Bundesliga und Champions League, das können wir jetzt nicht mit dem Preetzer TSV vergleichen, aber ich glaube, im Ansatz muss es so sein.
Also du musst auf jeden Fall dafür sorgen, dass du die Infrastruktur muss auf jeden Fall darauf hin und da müssen wir uns auch an die Neuheiten oder an die Neuzeit müssen wir uns gewöhnen. Diese alten Zeiten, die wir mal gehabt haben und wir haben ja nur auch mal zwei, drei Jahre zusammen Fußball gespielt. Da war ja im Grunde, wir haben Fußball gespielt und haben uns ins Sportheim gesetzt und haben einfach bis ein, zwei, drei Stunden zusammen. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Die Mannschaften sind nicht mehr so, dass man anschließend noch ein Bier trinken muss, sondern die spielen ihr Spiel, essen ihre Wurst an der Bude und dann fahren sie nach Hause. Also dieses Gesellige, das ist einfach nicht mehr da. Und das, ja. Du kriegst auch nicht diese Masse nicht mehr. Das ist auch bei den Sportlern und gerade bei unseren Mannschaftssportabteilungen, die wir haben oder so. Da sind wirklich einige am Zenit angekommen, also am Minimum Zenit. Ja. Das heißt, sie kriegen gerade mal die Spieler zusammen, die sie brauchen. Ja. Und wir haben damals noch die Zeiten erlebt oder so, wo wir noch 20, 25 Leute in der Liga waren, ja, und eigentlich immer nur um Dienstag und Donnerstag Gas geben mussten, damit wir überhaupt in die ersten Elf kommen. Ja. Das ist heutzutage fast ein Selbstgänger. Also ja, da kommen sowieso nur 12, 14 Leute zum Training und dann ja, stellen sie sich von
alleine. Es gab bis zu 3 und 4 Mannschaften.
Bis zu 3 und 4 Mannschaften. Das heißt, so, du warst auch gerne mal eine, ich glaube auch mal am Wochenende, wo du mal 2. gespielt hast. Ja. Ne? Aber ja, das haben wir heutzutage gar nicht mehr. Ja. Auch durch die Struktur der Spielgemeinschaften. Ne? Wenn ich bedenke, dass der Prizer TSV, ja, ich sage jetzt bei der Zahl, ich weiß nicht ganz genau, aber der ist bestimmt schon 15 Jahre, gibt es eine Spielgemeinschaft im alten Herrenbereich Fußball mit der FT Preetz. Und es gibt seit mehreren Jahren schon immer wieder Abwechslung, mal welche, aber gibt es eine zweite Mannschaft mit der SG Küren, der Schollhorner AG und dem Prizer TSV. Ja. Ne? Nur damit man überhaupt eine zweite Mannschaft zusammenkriegt. Ja, und früher war es so, da hat Schollhorn 2 Mannschaften gehabt, Küren hat 3 Mannschaften gehabt, Preetz hat mal 4 Mannschaften gehabt im Seniorenbereich. Das ist alles nicht mehr. Und FT sicherlich auch noch mit 2 Mannschaften.
Ja. Könntest du so ein schwierig, und das kannst du natürlich jetzt nicht sagen, weil du kein Datum nennen kannst, aber würdest du jetzt sagen, der Prozess ist im letzten Drittel der Fusionierung, oder sagst du, oh, da haben wir noch so viele Hürden, ich kann noch gar kein Zenit sehen?
Ja und nein. Mhm. Also wir sind nicht im letzten Drittel, sondern wir anfangen. Wir sind ordentlich ausgebremst worden, was die Fusion angeht durch Corona. Wir haben viele, viele Tage, viele Sitzungen gehabt oder konnten viele Sitzungen nicht stattfinden, weil Corona es nicht zugelassen hat. Das heißt also, wir haben in den ersten Jahren zwar viel gearbeitet dafür, aber auch viel umsonst gearbeitet, weil zu dem Zeitpunkt, als wir uns wieder getroffen haben, das alles schon wieder überworfen war. Okay. Also ich sag mal, ich behaupte mal oder ich vermute mal, dass wir im Moment so auf im ersten Drittel sind, dass wir gerade das erste Drittel gerade verlassen und ins zweite Drittel kommen. Wir haben ja auch seit 1. Februar gegengesteuert und haben uns Manpower ins Boot geholt und haben Thomas Glüsing installiert bei uns, beim Prizer TSV, als Vereinsmanager, sag ich mal, ist der bei uns geführt, den wir uns geholt haben, um halt die Fusion wirklich mal Gesicht zu geben und uns als Prizer TSV auf den richtigen Weg zu führen.
Okay.
Das heißt also, wir haben da jemand geholt, der das schon mal gemacht hat, der Diplom-Kaufmann ist und Diplom-Sportkaufmann sogar. Und dementsprechend geht er voran.
Okay. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ein einzelnes Mitglied, sei es jetzt in Preetz, beim TSV oder bei der FT, unbedingt darauf wartet. So ist es ja nicht. Es geht ja hauptsächlich darum, dass ihr, die den Verein führt, sei es auf FT oder Preetz, das Thema loswerden müsst. Ne? Es muss ja eine Lösung mal geben. Weil FT hat Schwierigkeiten, so wie ich das wahrnehme, überhaupt noch die Posten so zu besetzen. Das Thema muss fertig werden.
Ja, nein. Okay. Nein, muss ich dazu sagen. Ja. FT hat keine Probleme, die Posten zu besetzen. Die haben gerade ihre Jahreshauptversammlung gehabt und es sind auch alle Posten wieder besetzt worden. Das heißt, also dahingehend arbeiten die ganz professionell, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist Ralf Löhndorf auch ein guter Ansprechpartner, ein guter Partner für mich, mit dem ich im ständigen Austausch bin. Das heißt also, die Leute sind da, aber wir sind alle nervös. Es dauert eigentlich schon so lange. Die Arbeitsgruppen, die wir damals mal erstellt haben oder so, die sind gleich vorgeprescht und haben das eigentlich relativ schnell auf die Reihe gekriegt und wir sind einfach nicht hinterhergekommen. Jetzt ist es so, dass wir alle so ein bisschen nervös sind und ja, wir sind bemüht, eine Lösung zu finden. Aber wir haben beide Vereine noch unsere außerordentliche Mitgliederversammlung vor uns. Wir haben zwar schon den ersten Schritt bei der Mitgliederversammlung eingeführt, da sind auch beide durchgegangen, beide. Das heißt also, beide Vereine oder beide Vorstände der Vereine haben das Go gekriegt, dass wir an einem Verschmelzungsvertrag oder erst an einem Verschmelzungsbericht und dann an einem Verschmelzungsvertrag arbeiten dürfen. Aber es gibt dann immer noch eine abschließende außerordentliche Mitgliederversammlung. Und auf dieser Mitgliederversammlung wird dann erst das Okay geholt, tatsächlich diese beiden Vereine zusammenzuführen. Das heißt also, dass wir sind im Moment in der Arbeitslage drin, das auszuarbeiten und dann halt irgendwann mal eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Und auf dieser Mitgliederversammlung wird dann erst entschieden, ob tatsächlich der letzte Schritt, die letzte Tür aufgemacht wird, um diese beiden Vereine zusammenzubringen. Insgeheim will ich mal sagen, streben wir schon den 31.12.2023 an, weil wir da auch beraten worden sind, dass ein neuer Verein am Anfang eines Geschäftsjahres immer besser ist zum 1.1., als wenn wir zum 31.7. das machen, weil dann alles wieder halbiert werden muss und der Finanzplan muss noch aufgestellt werden und. Und deswegen sind wir im Moment auch auf der Überholspur.
Es ist im laufenden Jahr auch immer schwierig, Fördermittel zu kriegen, weil die Fördertöpfe sind zwar da, du weißt nicht, ob sie nicht weg sind, bis du soweit entschieden hast. Das ist Anfang des Jahres leichter zu entscheiden.
Ja, genau.
Also ist nur mal so eine Idee, weil ich habe noch nie zwei Fußball- oder zwei Sportvereine begleitet, aber ich habe Wirtschaftsvereine schon verschmelzen mit begleitet. Und da musst du wirklich darauf achten, wenn du auf die Fördermittel ja angewiesen bist, weil du damit planst, ist das ungünstig, wenn du dann Mitte des Jahres das machst und jetzt sind irgendwie die Fördergelder alle. Du hast ja keine Garantie auf ein Fördergeld, sondern nur die Aussicht. Und dann ist es einfacher, du bist Anfang des Jahres und früher.
Ja, genau.
Ne? Ist einfach einfacher.
Genau.
Also jetzt würde ich gerne nochmal für dich auf die Disponententätigkeit oder die Logistik zurückkommen. Ich, der keine Ahnung hat von Logistik, finde das wahnsinnig spannend, weil dass das alles so klappt, also dass eine Bahn fährt, finde ich, ist famos. Ich kann mich gar nicht aufregen, dass sie zu spät kommen, weil ich möchte mal so irgendwie Züge steuern durch Deutschland oder du machst das jetzt mit LKWs, das ist für mich genauso ein Rätsel. Die Ware muss immer abgeholt werden und ich habe mal jetzt im Vorfeld mir um die Umsätze in der Logistik angeguckt. Die sind ja auch durch Corona explodiert.
Genau.
Das heißt, da gibt es ja Herausforderungen. Also habe ich einen LKW, habe ich einen Fahrer, habe ich, also 2012 waren das mal 91 Milliarden und das war bis 2018 relativ konstant, also 115, aber alleine 21 und 22 sind das über fast 20% mehr geworden. Nur durch, sag ich jetzt mal, durch so etwas wie Corona. Wie sind da die Antworten drauf?
Na gut, okay, ist ja klar, so die Antworten an sich ist ja, wir sind da klar. Von jetzt auf gleich sind wir einmal über den Dieselpreis, der sich ja fast verdoppelt hat.
Ja.
Wenn ich bedenke, dass wir Mitte 2021 oder so noch für 1 Liter Diesel getankt haben und Mitte 22 oder so auch mit Ausbruch von dem Russlandkrieg gegen die Ukraine, sind ja die Dieselpreise explodiert. Das heißt also, da haben wir jetzt mittlerweile sind wir wieder bei 1,60, aber das ist ja immer noch viel zu viel, was man dafür bezahlen muss. Also sicherlich war das eine Herausforderung, die wir da gehabt haben. Ich kann eigentlich sagen, dass sich eigentlich auf jeder Relation hat sich eigentlich der Transportpreis verdoppelt. Mhm. Das heißt also, früher haben wir mal für eine Tour von Hamburg nach München haben wir mal 1.000 Euro gekriegt und das war von jetzt auf gleich 2.000. Mhm. Gute Fahrer, wir sind jetzt in den geburtenstarken Jahrgängen, die wir hatten, 58, 59, 60. Das sind jetzt die Fahrer, die jetzt nach Hause gehen. Das wird Deutschland ganz hart treffen. Mhm. Also in den nächsten 2 Jahren werden so viele Fahrer in den wohlverstehenden Ruhestand gehen, aber es kommen keine Leute nach. Mhm. Und immer mehr Firmen müssen dann reagieren und müssen dann von Ausland die Fahrer ins Boot holen. Das haben selbst wir gemacht. Also wir haben einen ganz großen Teil von uns, mindestens die Hälfte aller Autos, die bei uns sind, oder laufen in Prag oder sind in Prag gemeldet.
Also auch die Zulassung der Fahrzeuge.
Ja, auch die Zulassung der Fahrzeuge. Mhm. Und auch die Fahrer werden von dort organisiert. Das heißt also, ich disponiere nur den Transport. Ich mache nur die Ladung drauf. Mhm. Und der Kontakt zu dem Fahrer wird über Prag gesteuert.
Okay.
Und da sind dann Rumänen drauf, da sind dann selbst Russen drauf, da sind Ukrainer drauf, wenn die nicht gerade jetzt in den Krieg gezogen sind. Das heißt also, es sind sehr, sehr, sehr viele ausländische Fahrer, die wir haben. um das Loch überhaupt zu stopfen, um das Loch überhaupt stopfen zu können. Und das wird uns auch noch, gut, okay, die Bundesregierung steuert immer entgegen, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber die bieten nun schon Zugführer, wenn du es gerne machen möchtest oder so, die bieten 3.500 Euro netto, bieten sie den Leuten, die umschulen auf Zugführer. Mhm. Und das ist eine kleine Hausnummer, die man dann, aber im Umkehrschluss ist dann klar, wenn du als Unternehmer 3.500 Euro verdienen willst, dann hast du auch fast 6.000 Euro brutto auf der Uhr.
Ja.
Und das ist dann wieder der Umkehrschluss, der dann passiert. Und dann beschweren sich die Leute, wenn die Zugfahrkarten teurer werden.
Ja.
Aber wie willst du denn anschließend noch das Ganze bezahlen?
Ja.
Ne? Das ist ja. Und das wird da leider Gottes, wird das ja immer nur auf den Endverbraucher wird das ja aufgegeben. Ne? Also die Einführung der Maut zum Beispiel. Mhm. Das ist bei einer Spedition ist das ein durchlaufender Posten.
Mhm.
Das wird 1:1 an die Kunden weitergerechnet.
Würde ja auch nicht anders gehen.
Nee.
Der Unternehmer könnte es ja nicht tragen.
Ja, genau.
Also könnte er, aber wäre blöd.
Ja. Genau, weil so ist das. Das sind dann klar die Kostenexplosion, die da jetzt in einem Jahr stattgefunden hat oder so, die ist schon also ganz ordentlich.
Ja.
Aber es wird auf den Endverbraucher weitergerechnet.
Ja. Weil, weißt du, theoretisch, ne, ich so, der da nicht so viel Ahnung von hat, hab dann gesagt, okay, wir haben ja dieses Thema der Lieferkettenunterbrechung, aber gibt es jetzt Veränderungen wie keine leeren Transporte mehr? Wir müssen hin und her transportieren in gleichem Maße. Oder ich muss mehr Lagerhaltung machen. Gibt es solche Ideen in der Branche? Oder?
Also mehr Lagerhaltung oder so gibt es nicht.
Nee.
Also dieses Just-in-Time oder so, das wird immer mehr.
Ja.
Also die Firmen an sich, selbst die großen Firmen oder so, die haben keinen Platz mehr oder sie haben keine, die scheuen die Kosten für eine Lagerhaltung, wenn ich dann klar 25 Tonnen Schokolade vorheizen muss.
Ja.
Und muss die halten oder so, dann warte ich lieber, bis der LKW da ist.
Ja.
Ne? Und dann lade ich 25 Tonnen aus und verarbeite die innerhalb von kurzer Zeit und dann ist das Thema durch. Das ist ein Vorratstank, der da befüllt wird. Ja. Das ist kein Lagertank mehr.
Ja.
Also das wird es nicht geben und das wird sich auch nicht ändern. Da bin ich mir 100% sicher. Die Firmen, die werden immer mehr auf die Lagerhaltung auf die Straße rauflegen. Gerade beim Tankwagen ist das ersichtlich, dass die Leute einen Just-in-Time bestellen.
Ja.
Und das merkt man immer dann, wenn man um 8 Uhr eigentlich einen Liefertermin hat, aber erst um 11 oder um 12 Uhr ausladen kann, weil dann das Produkt in den Tank so leer gefahren ist oder so, dass der LKW reinpasst.
Mhm.
Und das wird immer mehr werden. Und das wird irgendwann so weit sein, dass man wirklich nur noch zu einem ganz bestimmten Zeit, bei Edeka ist das ja schon so, bei Edeka kriegt man Anlieferzeiten und da hat man auch keine Chance vorher leer zu werden. Oder bei Lindt in Aachen und die Schokolade herstellen oder in Mannheim bei Schokina oder so, da kommt man nur um 11 Uhr hast du Endladetermin und dann kommt man noch um 11 Uhr ran und wird auch ausgeladen. Okay. Und wenn das Auto um 8 Uhr da ist oder so, war das ja drei Stunden.
Ja.
Also die Lagerhaltung, wie wir sie früher mal bei der Raiffeisen gehabt haben, wo die da 20 Silos stehen hatten und man sagen konnte, gut, okay, eigentlich sollst du das nächste Woche kriegen, aber jetzt kann ich das morgen schon ausladen. Das ist heutzutage nicht mehr möglich.
Ja, wahrscheinlich preislich auch nicht möglich. Ne? Also das kostet ja auch Geld.
Die Lagerhaltung an sich. Die Lagerhaltung an sich, und das ist na klar bei diesen thermischen Produkten, die wir haben oder so. Das Produkt, gerade Schokolade, wird ja irgendwas um 50, 55 Grad gelagert. Und das muss dann aufgeheizt werden. Und diese Aufheizkosten, das ist jetzt das, was man eigentlich spart. Wenn ich ein Palmstearin habe oder so, das wird mit 80, 85 Grad, wird das entladen.
Ja.
Hat einen Stockpunkt von 75, 73 Grad, hat das einen Stockpunkt. Das heißt also, da muss auch richtig Dampf unter dem Kessel sein, damit das Zeug auch hart. Und das machen die nicht mehr.
Ja.
Ne? Das machen die einfach nicht mehr. Die heizen das einfach nicht mehr oder lassen das. Die heizen das so lange, bis das Produkt im Tank ist, selbstverständlich. Aber dass sie da eine Woche lang das Produkt heizen, dann damit das flüssig bleibt, das machen die nicht mehr.
Ja.
Dafür sind die Energiekosten einfach viel zu hoch.
Ja, also Wahnsinn. Ich bin ganz beeindruckt, wenn du sagst, ich kann das jetzt so aus einem Office, aus einem Homeoffice koordinieren, wie unterschiedlich die Themen sind. Ne? Du hast wahrscheinlich ein Telefonat, Disposition X, und du hast wahrscheinlich ein Telefonat wie der Abteilungsleiter ist krank. Muss ich mir das so vorstellen? Ach.
Ja, das kommt vor, tatsächlich, aber wir haben eine Geschäftsstelle,
also
dass also die eigentlichen Anrufe nicht direkt zu mir auf den Schreibtisch kommen.
Nee.
Also selbstverständlich, die Firmengespräche, die laufen bei mir auf dem Handy auf.
Ja.
Das ist ja heutzutage, gibt es ja kein Festnetztelefon mehr, es gibt ja nur noch Handy. Und die Gespräche tatsächlich mit dem im Verein oder so, die laufen bei uns in der Geschäftsstelle auf. Ich bin auch immer zu einem Zeitpunkt da, wenn dann noch jemand ist, so dass also die eigentlichen Vereinsgespräche oder so werden vorne an der Geschäftsstelle abgefangen.
Ja.
Aber ja, dann, na klar, selbstverständlich, wenn dann Fragen sind oder so, dann wird das auch durchgestellt. Aber dadurch, dass man heutzutage ja sowas vom Internet verbunden ist und dass eigentlich im Grunde genommen alles nur noch Internet unterstützt wird, Selbst meine Programme, die ich habe einen Laptop, da ist nicht ein einziges Programm drauf. Das sind reine Anwendersachen. Das heißt also, in dem Augenblick, wo ich den Rechner hochfahre, verbinde ich mich dann anschließend über VPN, verbinde ich mich mit dem Hauptrechner nach Rotterdam und fortan arbeite ich quasi mit meinem Laptop auf den Hauptrechner von Rotterdam.
Ja. Und zum Schluss wollte ich noch eine Geschichte erzählen, was ich von Zugführern weiß, von einem Zugführer, der mir das erzählt hat. Also bei der Bahn. Und bei der Bahn erlebt man im Schnitt dreimal den Selbstmord. Also da steht dreimal jemand auf dem Gleis und da fährt einer gegen. Ja. Und da bin ich ganz überrascht, dass das anscheinend noch... ich würde im Leben keinen Zugführer machen, Schubi. Das wäre für mich eine Katastrophe, wenn ich das erleben sollte. Also die hält das aus. Das hält aus. Aber Fahrer anzuwerben, die dann irgendwie entweder sei es aus Rumänien kommen, das bedarf ja auch einer Sprachkenntnis, die nicht so ganz einfach ist. Ne? Die sprechen die alle Englisch?
Grundvoraussetzung.
Okay.
Grundvoraussetzung dafür, dass sie bei uns arbeiten können. Und einige sprechen auch Deutsch. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass alles, die ganze Kommunikation zwischen den Fahrern findet von Prag aus statt.
Ja.
Und die haben ja die Sprache. Ja. Tschechisch, Rumänisch, Russisch, das ist alles ein bisschen miteinander verknüpfbar. Und der direkte Kontakt ist gar nicht da zwischen mir und dem Fahrer.
Die kriegen auch ihre Sachen, die sie liefern sollen, auf ihr Display im Haus.
Genau. Also haben ähnliches Display wie du.
Ja.
Also auch in der Größenordnung.
Ja.
Und da kriegen die auch in ihre Landessprache dann die Aufträge.
Okay.
Das heißt, sie rufen die nur noch ab.
Ja. Die wissen praktisch, morgen bin ich da und wenn ich da wegfahre, muss ich da hin und der Ansprechpartner ist der Nummer.
Genau,
das ruft da an, wenn was
gibt
ist.
So ein Programm, gibt das, wo sie von A bis Z durcharbeiten müssen. Ja. Das heißt, also, sie kriegen zu Anfang, wo sie reinigen sollen, also wo sie reinigen sollen, wie sie reinigen sollen, auf was sie reinigen sollen,
ja,
welche Vorprodukte in dem Zertifikat stehen sollen.
Ja.
Erst wenn das abgeschlossen ist und ein Foto von dem Reinigungszertifikat gemacht worden ist, ja, geht das Programm weiter, sonst kommen sie nicht weiter.
Ah, okay.
Dieses Foto wird dann sofort dokumentiert und kann dann schon nach Ausstellung sofort zum Kunden geschickt werden, ja, wenn der das Reinigungszertifikat sehen will.
Ja.
Dann geht das Programm weiter, dann kriegt er die Ladeadresse, was er laden soll, wie viel er laden soll. Und bei uns im Tankwagenbereich gibt es ja nicht nur Einkammerfahrzeuge, sondern auch Mehrkammerfahrzeuge. Da kriegt er dann auch noch von mir vorgegeben, in welcher Kammer er wie viel laden soll.
Okay.
Weil wenn man schwerwiegende Produkte hat, dann kann das sein, dass er vorne die erste Kammer voll macht. Aber dann hat er die Antriebsachse und die erste Achse vom Aufleger voll überladen.
Ja.
Deswegen gebe ich ihm vor, welche Menge er in der entsprechenden Kammer laden soll. Wenn das eine kleine Einkammer ist, ist es relativ einfach. Ja. Alles rein, tschüss, das war's. Aber wenn wir Wegkammerfahrzeuge haben, dann lädt er das, dann schreibt er da ein CMR aus und dann muss er da wieder ein Foto von machen.
Ja.
Von dem CMR. Und dieser CMR wird in der Regel schon sofort zum Kunden geschickt.
Ja.
Der wird nämlich dann schon sofort abgerechnet.
Ja.
Das heißt also, das läuft dann über seine Software, läuft das dann auf und mit dem Übersenden des CMR wird das gleich versendet an den Kunden,
ja,
und da ist gleich die Rechnung hinter.
Okay.
Mit dem entsprechenden Gewicht. Und dann, wenn das abgeschlossen ist oder so, kriegt der Fahrer die Empfangsstelle, wo er hinfahren soll.
Ja.
Und das braucht er auch nicht alleine hinfahren, sondern er drückt dann einfach auf Navigation und dann bringt ihn das Navigationsprogramm speziell für den LKW über die kürzeste und schnellste Strecke zum Kunden.
Ja. Mir ist... Wir sind in Skiurlaub gefahren jetzt Weihnachten und zwischen München und Nürnberg ist eine Teststrecke, auch für LKWs.
Ja.
Und dann Frieda ist gefahren, also unsere Älteste, und dann hat die mich geweckt. Da sitzt ja gar keiner drin. Du hast gesehen,
ja,
vorher, hinterher waren überall Fahrzeuge, das war sehr professionell gemacht. Aber ich habe schon den LKW fahren sehen, wo keiner mehr drin saß. Erst haben wir gesagt, Frieda kann gar nicht angehen.
Ja.
Aber da saß keiner mehr drin. Gibt schon, ne?
ich sage immer so, ich sag mal ja, wenn du mir das erzählst, ich habe es persönlich noch nicht. Ich weiß also von den Teststrecken mit dem E-Bereich, ne, dass sie dann halt wie ein Aufklappen oben, wie ein Zug quasi und sich dann die Batterien wieder vollladen. Ich weiß, dass das irgendwann mal hier sein soll in der Stadt, dass dann selbstfahrende kleine Busse, die von A nach B bringen.
Da hat es einen LKW gegeben, da war keiner drin. Vorher, hinterher, großes Tarü-Tatar. Ja, ne? Okay. Aber der LKW ist mit Abstandshaltern geführt worden, waren bestimmt Bremssysteme verstärkt oder wie auch immer. Und der ist da alleine gebrettert. Und da habe ich gedacht, okay, das könnte natürlich auch eine Antwort sein, wenn ich höre, wie professionell Auftragverarbeitung, dann können das vielleicht irgendwann Maschinen. Ne?
Ja, also zumindest das Fahren, das Fahren kann man so einstellen. Also den Ladevorgang, na klar nicht. Nee. Der muss da klar immer noch kontrolliert werden. Und aber ich kann mir vorstellen, dass so eine Landverbindung oder was weiß ich. Und vor allem, der Vorteil ist ja nur, dass der Fahrer, der LKW muss sich nach 4,5 Stunden rechts lang. Nee, genau. Ne? Also der fährt dann von Hamburg nach München, fährt der durch. Ja. Und wird dann meinetwegen von irgendeinem Fahrer kurz vor München eingesammelt. Ja. Ne? Der fährt dann kurz vor München, fährt er auf dem Parkplatz, dann kommt ein Fahrer, übernimmt das Ding und macht den in München leer und dann geht er wieder auf die Bahn rauf und fährt er wieder rein. Ja. Ich meine, mein Volvo macht das ja auch. Also das ist ja dieses Lenksystem, was Volvo hat. Wenn ich auf der Autobahn bin oder so, kann ich theoretisch auch einstellen oder so, dass ich dann mich zur Ruhe legen kann. Ja. Das geht nicht in ein Volvo, weil der nach 30 Sekunden abstellt.
Aber nur, weil du die Hand, weil das so eingestellt ist. Das würde der anders können, aber du musst die Hand am Lenker haben, ne?
Dann macht er es ohne, also dann hört er nicht auf. Ja. Also wenn du jetzt, sag mal, der fährt ja durch die Lenkeinstellung und durch die Begrenzung von der Autobahn, bleibt er ja auch genau in der Mitte der Spur. Ja. Und wenn du jetzt diesen Abstandstempomaten hast, der fährt ja dann auch nicht mehr in ein anderes Auto rein, sondern bremst er dementsprechend schon vorher ab. Und du kannst also 30 Sekunden kannst du deinen Hotdog essen oder deinen Hamburger essen oder so, ohne dass du irgendwas machst. 30 Sekunden hält er durch. Ja. Und dann musst du es kurz anpacken, damit er dann wieder eine Berührung hat. Und dann hält er wieder 30 Sekunden durch. Aber Tesla hat das ja ohne. Ja, ne? Bei Tesla kannst du dich ja wirklich schlafen legen.
Ja. Mir noch ein bisschen fremd, aber wir werden uns vielleicht von mangelnder Personalleute, die wir da nicht haben.
Genau.
Schubi, zum Abschluss darf man sich immer was wünschen. Gar nicht unbedingt was wünschen von du möchtest Käsebrötchen, sondern irgendwie was würdest du dir denn wünschen, wenn du dir so einen Endzustand schon wünschen könntest, für was auch immer, für Umwelt, für Natur, für Preza TSV, für wie auch immer. Hast du einen Wunsch, wo du sagst, das wäre gut, wenn das so wäre?
Also, ich habe im Moment keine Midlife-Krisis, das will ich nicht sagen, aber wenn ich im Moment bedenke, was auf dieser Welt los ist und man kann ja gar keine großen Wünsche haben, die man hat. Aber also ich kann das absolut überhaupt nicht nachvollziehen, was der Putin mit den Ukrainern macht. Das ist für mich ein Ding. Ich kann es auch nicht verstehen, dass die Welt da nicht gegen angeht. Ich kann das nicht verstehen, dass ein Macron oder dass ein Biden nicht in der Lage sind, diesen Kollegen Schnürschuh da drüben in die Schranken zu weisen, dass der das Land in Ruhe lässt. Denn wenn man weiß nicht, was da passiert. Also sag mal so, das ist ja eigentlich etwas, was man auch nicht beurteilen kann und auch nicht will und auch nicht soll. Ich weiß nicht, warum das Ganze geschieht. Ich weiß auch nicht, wer Auslöser dieser Geschichte war. Aber wenn ich dann Bilder sehe von den Städten, die da mal gewesen sind, die in der, sag mal so, in einer normalen lebenden Welt, wenn ich bedenke, was da nur noch Schutt und Asche liegt, dann kann ich das nicht verstehen. Ich kann auch einen Kim U nicht verstehen, warum der unbedingt Atomwaffen testen muss. Ja. Erdbeben in Italien, hier in der Türkei. Ja. Jetzt haben die das einigermaßen wieder hin, sind da gerade dabei, das wieder aufzubauen. Jetzt hast du es mal gesehen, da sind 2 Meter hohe Fluten. Die haben ja so viel Regen, dass sie da wegschwimmen. Ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich meine letzten Jahre auf dieser Welt, die ich in den letzten 60 Jahren, 1.12.2023 werde ich 60, bin ich kriegsfrei durch die Gegend gekommen. Also ich wünsche mir, wenn ich einen ganz großen Wunsch habe, dann wünsche ich mir, dass ich meine restlichen Jahre auf dieser Erde auch noch ohne Krieg zu Ende bringe.
Ja. War vor 2 Jahren eine Selbstverständlichkeit, ne?
Ich sag mal, das war vor einem Jahr noch eine Selbstverständlichkeit, ne? Also bevor Putin da der Meinung war, er müsste da... Aber wie gesagt, wenn das also tatsächlich einen gibt oder so, dann möchte ich das nicht erleben. Ich möchte eigentlich mein Moped noch fahren, ich möchte meine Berge noch herunterfahren beim Skifahren und das wäre mein Wunsch. Na klar, selbstverständlich verbunden damit, dass der Ukraine-Krieg und dass der Putin, ich weiß gar nicht, warum der nicht schon lange vom Kiesbett steht. Das ist
Tobi, dann vielen Dank für das Schlusswort, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde, wir gehen ins Bier trinken, was meinst du?
Eine sehr gute Idee.
Ja, gut. Vielen Dank.